Ja, wenn wir eine Wanderung unternehmen und plötzlich merken, in einer Landschaft mit verschiedenen Elementen, Flüssen, Wäldern, Felsen und Abhängen, wir haben völlig den Weg verloren. Dann ist es äußerst hilfreich, dass wir uns wieder Überblick verschaffen, wo wir uns überhaupt gerade befinden. Weil selbst das Bewältigen einer Stromdurchquerung, einer Flussdurchquerung, kann völliger Nonsens sein, wenn wir uns in die falsche Richtung bewegen. Das bedeutet, in schwierigen und komplexen Situationen, in Landschaften, aber auch in unserem Leben sonst, ist es ganz, ganz wesentlich und der erste Schritt, dass wir wissen, wohin wir überhaupt gehen. Dass wir einen Überblick bekommen, das heißt, dass wir den Gesamtkontext, den wir offensichtlich verloren haben, wieder in Blick bekommen. Aus meiner Sicht ist das die Situation, in der wir uns befinden, global und oft auch persönlich. Das bedeutet, dass wir im Sinne des gestrigen Intro, wenn wir uns aus dem offenen Raum, Retreat, Wesensraum, wie auch immer, in unserem Leben in der ganzen Komplexität zuwenden, unserer Welt uns zuwenden, ist die Chance da drin, dass wir einen neuen Gesamtblick bekommen. Und dieser Gesamtblick tut Not. Und unsere persönlichen Prozesse sind immer auch verbunden mit den gesellschaftlichen, globalen und umgekehrt. Und diese Frage, was kann ich denn tun als Einzelne oder Einzelner in dieser Welt, ist die letzte. Und wenn wir die als erstes stellen, blockieren wir uns. Weil wir nämlich zu dem Ergebnis kommen, ich kann ja fast nichts machen. Das ist eine Ohnmachtssuggestion. Die erste Frage ist, und ich habe unser Retreat neben den Elementen, die ich euch gleich zeigen mag, auch so spielerisch, nehmt es spielerisch, es kann sich immer alles verändern, ja, wir sind im Flow. Aber spielerisch entlang von ein paar Grundfragen entfaltet. Und die erste Grundfrage, die wir uns in schwierigen Situationen in uns und um uns und in der Welt stellen, auf die kommen wir meistens gar nicht. Deshalb kriegen wir auch keine Antwort darauf. Die erste Frage ist nicht, wo kann ich helfen, was muss ich machen, auf wen muss ich hören, auf wen darf ich nicht hören, so. Die erste Frage ist, was unterstützt mich wirklich? Wie will ich anderen helfen, wenn mir selbst nicht geholfen ist? Also, heute mag ich drauf schauen auf das, was unterstützt mich wirklich. Morgen, unter Verlaub, was fordert uns heraus? Können wir uns die Sache ein bisschen näher anschauen. Und was die Weisheitstraditionen auch dazu sagen. Meine dritte Frage für unser Retreat, kann sich so auf die Tage dann auch legen, ist, was ist jetzt wesentlich? Wir können nicht alles Mögliche tun. Wir haben viele gute Ideen. Aber nur eine von 100 guten Ideen ist wesentlich in der Regel. Was ist jetzt wesentlich? Und das ist ein Lauschen in die Tiefe, nicht nur ein Denkprozess. Auch wenn wir das Denken immer brauchen. Und wenn ich mich frage, was ist wesentlich? Wenn du dich fragst, was ist wesentlich, ist es fair. Wenn du auch das Größere und das Ganze fragst, was wesentlich ist, das wäre die vierte Frage. Und die würde ich formulieren in das, was will werden? Was will aus der Tiefe des Lebens, des Seins, was will werden? Durch dich, durch uns. Und die fünfte Frage ist dann die des Weges, wohin gehen wir? Die alte Frage von Lassalle, über die ich schon öfters gesprochen habe, sein letztes Buch, Wohin geht der Mensch? Das ist schön formuliert. Also, wohin bewegen wir uns? Was? Wir können auch sagen, Weg hat was mit Sinn zu tun. Also, welchen Sinn finden wir in unserem Menschsein, gerade heute und hier, an diesem Ort, in dieser Form, in der du gerade bist? was der innere Sinn, die innere Bedeutung. Und nehmt das so als lockere Frage, die können sich ein bisschen verändern. Wenn wir auf das schauen, was uns unterstützt und auch nochmal diese Perspektive eingangs von der Landschaft, also vom großen Blick her nehmen, sei mir erlaubt, einen kurzen Ausflug in die Philosophie zu machen. Die Philosophinnen und Philosophen der Jahrhunderte kreisen mehr oder weniger um die Grundfrage, was ist das eine und wie sind die vielen und wie geht beides zusammen? Das ist die Grundfrage der Philosophie. Das eine ist das Ganze, ist Ursprung, ich nehme ein paar andere Worte dafür, dass es ein bisschen anschaulich wird, die Leerheit, die Weite, das Sein, Gott, der Gottheit Grund, das Absolute, das heilige Schweigen, das ist das eine. Die Vielheit, das sind wir, da können wir mitreden. Die Bäume, Tiere, Katzen, Löffel, Haferflocken, Regentropfen, Planeten und Galaxien. Wie die vielen. Und wie hängt beides zusammen? Was die Philosophie sagt, und ich finde das sehr spirituell, ist, wenn du das eine von den vielen, also den Urgrund von der Welt, absetzt, dann ist das eine plus die Welt mehr als das eine. Das kann nicht sein. Wenn das Unendliche nur unendlich ist, solange das Endliche nicht sichtbar wird, dann ist das Endliche plus das Unendliche größer als das Unendliche. Das ist ein Widerspruch. Bedeutet, wir können das eine, das Ganze, nur begreifen, wenn alle Einzelheiten aufleuchten dürfen. Westlich-christlich formuliert, wir können Gott nur verstehen, wenn jedes einzelne Staubkorn des Universums, jedes Wesen, jede Schrägheit, jede Situation da drin beheimatet ist und nicht weggemacht wird. Das bedeutet, wir können letztlich in die Quelle des Seins in uns, wenn ich jetzt wieder ein bisschen in unsere Sprache, Meditation, Retreat übersetze, die Quelle des Seins in uns nicht abkoppeln von der Vielheit der Welt. So gesehen ist dieses, was ich gestern beschrieben habe, zurücktreten, ist die Chance, dass wir besser sehen, aber genau nicht uns abkoppeln von der Welt, weil wir dann überhaupt nicht wirklich zurücktreten. Es ist für mich eher das Bild eines Mandala, das es noch ein Stück deutlicher macht. Zurücktreten ist wichtig, ist eine Geste, kommt auch in der Literatur immer wieder vor. Ja, der große Schritt zurück, weil wir uns ständig verwickeln. Aber wenn wir es etwas mehr von der inneren Lebensstruktur zeigen, dann könnten wir sagen, die Wirklichkeit, auch unsere eigene, ist wie ein Mandala, das Mandala der Seele, das Mandala der Wesen, das Mandala der Wirklichkeit. Und das Mandala ist ein geniales Bild. Und es hat in der Mitte im Grunde die Repräsentanz des Ganzen. Und gleichzeitig die Ausfaltung der Vielheit, die auf diese Mitte bezogen ist. Das macht das Mandala aus. Wie die Blätter einer Rose bezogen sind auf die Mitte und deshalb wirkt eine Rose auf uns anders, als wenn eine Katze die Rosenblüte zerfleddert hat und nur noch rote Flecken auf dem Teppich sind. Die Rose hat diese Ordnungsstruktur der Mittung, der Zentrierung. Und unsere Seele, unser Menschsein hat das auch, diese Zentrierung. Also in dem Maß, wie wir in uns das eine, den Ursprung, das Sein vernehmen, unser tiefes Wesen, öffnet sich kaleidoskopartig in uns der Zugang, die Offenheit für die Wirklichkeit dieser Welt. Wir können die beiden Aspekte nicht abkoppeln voneinander. Wenn wir uns allerdings in dem Vielen verstricken und das eine aus dem Blick verlieren, ist die Falle auf der anderen Seite, verstehen wir auch das Viele nicht mehr. Wer sich nur in der Welt engagiert, ohne um seine innere Quelle zu wissen, schafft in der Regel mehr Unheil. Manchmal gibt es kein größeres Mitgefühl für alle anderen fühlenden Wesen als die Meditation. In die Stille zu gehen und einzutauchen in die Mitte des Mandala und unser Tun und Wirken in dieser Welt auch nicht darauf zu reduzieren, dass ich nach der Meditation aufspringe und die Welt verändere, sondern indem ich da sitze, indem ich was verstehe, indem mir die Landschaft klar wird, geschieht was für die anderen. Klarheit lässt sich nicht begrenzen. Wenn wir hier also an uns arbeiten dieser Woche und in uns Klarheit wird und wenn niemand von uns eine hilfreiche Aktion hinterher in der Welt tut, selbst dann haben wir ganz, ganz viel getan. Weil wir etwas in uns strukturiert, sortiert, geordnet, durchlichtet haben, was in einer vielleicht für uns nicht immer erkennbaren, aber doch wirklichen Verbindung zu allen anderen Menschen steht. Vielleicht kennt ihr diese Geschichte, sibirisch-schamanische Geschichte, wo es, passt ja zu unserer Zeit auch, wo es nicht regnet, ewig und drei Tage, haben die ein sibirisches Hoch. Und alles ist trocken und die Tiere verhungern und verdursten und die Pflanzen wachsen nicht und so weiter. Und dann, der Dorfvorsteher geht dann zu einem Schamanen, der ein etwas skurriler Typ ist und bittet den und überredet den und der kommt dann mit und ja, will für Regen, will sich drum kümmern, gut. Dann sagt der Schamane, also ich brauche eine Hütte. Gut, er kriegt eine Hütte, geht in die Hütte und ist ganz griesgrämig und nach drei Tagen fängt es an zu regnen. Und es regnet und schüttet in Strömen. Und der Dorfvorsteher geht in die Hütte rein zu dem Schamanen, der sitzt da ganz munter auf seinem Platz. Er sagt, sag mal, was hast du gemacht? Es regnet. Ja, sagt er, weiß ich. Ich habe einfach mich selber in Ordnung gebracht. Vielleicht funktioniert das mit dem Regen bei uns nicht immer so, aber das Grundprinzip finde ich sehr, sehr wesentlich und das begleitet uns auch durch die spirituellen Traditionen. Wenn wir uns selbst in Ordnung bringen, geschieht ganz viel in der Welt. Und dann können wir immer noch gucken, was wir tun. Klar haben wir unsere Aufgaben und so, aber das fließt von selber mit ein. Uns zu befreien von dieser unglaublichen Hypothek, wir müssten jetzt die Welt retten. Nie rettet sich schon selber oder auch nicht. Ja, also sich selbst in Ordnung bringen. Du bist die Welt, du bist die Totalität. Und von da aus wirkt was und lass das Größere durch dich wirken. Es wird uns noch begleiten diese Woche. So, also wenn wir jetzt zu uns kommen, und uns in Ordnung bringen. Da ist dann wieder diese Frage, was sind denn die Kräfte, die uns helfen, in Ordnung zu kommen und damit die uns unterstützen? Und da bin ich auf ein Teaching, ist es im Grunde, eine Weisheitslehre gestoßen, die uns hinführt zur Weisheit der Sufis. Und der ich begegnet bin durch den komplexen, integralen, spirituellen Lehrer Hamid Almas. Und er entfaltet in der Tradition der Sufis, in der er auch sehr zu Hause ist, entfaltet fünf Grundkräfte, die sogenannten fünf Lataif. Also Lataif, das ist Arabisch, ist der Plural, Latifa ist Feminin Singular, die Lataif, die Latifa, das ist der Singular. Latifa. Latif ist der Plural. Und es heißt sowas wie subtile Energien oder subtile Qualitäten, das Subtile. Subtil heißt hier nicht geisterhaft oder esoterisch, sondern subtil heißt etwas weiter weg von unserem alltäglichen Geist und etwas näher hin zum Sein. Also Seinskräfte. Qualitäten, die aus dem Wesen kommen, die sich von unseren neurotischen Störungen nicht beeindrucken lassen. Und das zeichnet sie aus als Wesensqualitäten, als wirkliche Unterstützung und als Qualitäten und Stimmungen aus der Quelle, aus dem Ursprung in uns. Und die können wir äußerst gut brauchen. Und es ist hilfreich zu wissen, dass wir in der Meditation, der spirituellen Praxis, dass es nicht nur darum geht, einen einzigen Zustand zu kultivieren, im Sinne von, ja, ich kultiviere mein stille Sein und Weite des Bewusstseins und alles ist frei und weit. Das ist wunderbar. Aber wir brauchen mehr zum Menschsein. Wir brauchen Leidenschaft, wir brauchen Power, wir brauchen Ausrichtung, wir brauchen natürlich auch die stille Zeitweise. Wir brauchen Herzkraft, wir brauchen Liebe, wir brauchen Joy of Life. Dass wir Freude haben an dem ganzen Theater. Diese Lataif sind, manche von euch kennen vielleicht das System der Chakren, das sind ja alles so Landkarten, ja, so mit Überblick gewinnen. Und das ist gut, das ist im indisch-tantrisch-yogischen Feld, die Chakren sind Energiekonstellationen, Energiezentren im menschlichen, feinstofflichen Körper, wie man es nennt. Und diese Lataif, wenn wir eine Gesamtorientierung haben wollen, die liegen noch tiefer. Die sind schwerer zu fassen, die sind tiefere Grundstimmungen, näher am Wesensraum. Gleichzeitig haben wir bestimmte Körperfelder, wo wir uns denen ein Stück annähern können, ohne dass wir sagen können, die sitzen da. Aber wir können uns denen annähern und gleichzeitig erleben wir sie im Ganzen. Und dazu habe ich euch ein bisschen das gelegt und mag das etwas demonstrieren. Also dieses blaue Tuch ist das Symbol für ungefähr für unseren menschlichen Körper. Ja, also hier ist Ursprung und hier ist der Kopf. Und hier in dieser Schale der Quelle habe ich jetzt die fünf Farben der Lataif. Die haben nämlich fünf Farben. Wir beginnen mit der gelben Latifa. Und interessant ist immer, wir können diese Lataif annähern. Wir haben keine Macht über das. Ja? Das ist etwas, das geschieht. Also du kannst dich dran ziehen, so wie du am Baum nicht ziehen kannst, dass er schneller wächst. Du kannst nur das wegräumen, was es hindert. Und jede dieser Kräfte hat etwas, vieles, aber etwas, das man zentral auch angehen kann, wo wir das hindern. Die erste Latifa ist gelb, ist die ursprüngliche grundlose Freude am Dasein. Kinder, Hunde, Tiere, Pflanzen, Vögel, Rosen, manchmal auch Erwachsene haben das. Diese grundlegende Freude, die grundlegend im Sinne von grundlos, also es gibt keine Causa. Ich bin nicht froh, weil heute die Sonne scheint, auch wenn mich das erfreut. Aber da ist was, das ist froh, auch wenn es regnet. Diese Ursprungsfreude, das ist eine Wesenskraft, keine Emotion. Wie blockieren wir das Teil? Kennt ihr alle? Im Englischen gibt es das schöne Wort, your Schutz, also dieses Partizip in Anführungszeichen. Alles das, was du solltest. Plural von Schutz. Also alle sollten Aspekte in dir. Ich sollte so sein, ich müsste so sein. Warum habe ich nicht? Da muss ich hin. Also diesen enormen Druck, den wir uns machen, das blockiert diese ursprüngliche Freude und Neugier am Leben, weil wir ja immer meinen, zu wissen, was wir sein sollten, anstatt zuzulassen, das, was geschieht. Gelbe Latifa können wir auf der linken Körperseite, finde ich, für die ein bisschen weiter hoch, oft auch auf der linken Herzseite, so hier in dem Raum. Und führe ich im Laufe der Woche durch unterschiedliche Übungen, wir machen jede Mal dann nochmal intensiver an den Tagen. Gut, die zweite Kraft, die wir brauchen, ist hier ausgebildet mit Rot. Das Pendant hierzu können wir in der rechten Körperseite finden, aber auch überall natürlich, rechte Herzseite, ist, ich fange mal mit der Blockade an, wie wir es blockieren ist, hier haben wir das, wo ich hin sollte, also das Über-Ich, modern gesprochen, als Blockade. Und hier haben wir die Schuldgefühle, die wir uns machen, dass wir es nicht geschafft haben. Und also die rote Latifa wird blockiert durch dieses, ich bin nicht richtig. Hier ist, so sollte es so sein und hier ist, du bist nicht okay. Und die Kraft, die wir damit blockieren, ist die Kraft, ist die Stärke, ist die feurige, ursprüngliche Lebenskraft, groß zu sein und zu entfalten, powervoll, leidenschaftlich zu existieren. Dieses, ja, ich kann das. Und wenn diese rote Qualität, wenn die an die Grenze stößt, die etwas Feuriges, was Heißes, was Powerfules, ja, aber wenn die an die Grenze stößt, also wenn ständig da was gegenstößt, dann wird die zur Wut. Ja, also Wut ist nicht die Essenz. Die Essenz ist eine völlig unschuldige, freie, im Grunde erwachte Qualität, groß zu sein, dich groß sein zu lassen. Kannst du mal beobachten, wie du einen Raum betrittst. Ja, wenn eine Tür und so, und wie du einen Raum betrittst. Man kann das filmen oder kann das im Theater, kann man das auch nachstellen. Also machst du die Tür so weit auf, dass du gerade durchpasst und gehst dann ganz vorsichtig in den Raum und guckst, was das so alles an Gefahren drohen könnte. Oder sprengst du die Tür auf und spazierst mit Donnerschritt in den Raum rein, komme, was wolle, die anderen sollen sich erstmal verstecken. Oder irgendwas dazwischen. Wahrscheinlich die meisten von uns. Das ist rotes Latifa. Vielleicht nicht immer in der reichsten Form, aber da zeigt sich so ein bisschen was von, als Bild für, wie bin ich da? Ja. Und so die Reife zeigt sich in dieser Natürlichkeit, groß zu sein, aber auch nicht groß sein zu müssen, weil du weißt, dass du es bist. Die dritte Kraft führt uns gut zu diesem Thema, was ist wesentlich und wo geht die Reise denn eigentlich hin? Unser Körperort davon ist unser Solarplexus, oberer Bauchraum, allerdings mit einer Tiefung, verwurzelt in unser Wesen, wir können es auch symbolisch nehmen, in die Erde, in die Tiefe. Also das ist ein bisschen meine Fassung, was ich euch präsentiere auch durch meine Arbeit letzten Zeit damit. Das bedeutet, diese dritte Kraft blockiere ich. Ich finde die Blockade manchmal griffig, deshalb sage ich dir jetzt zuerst. Diese dritte Kraft blockiere ich, wenn ich das Gefühl habe, ich muss alles allein machen. Wenn ich es nicht mache, macht es keiner. Ich weiß zwar, wo es lang geht, ich habe einen kraftvollen Willen, aber ich fühle mich völlig isoliert. Und irgendwann fühle ich mich völlig ausgelaugt und ermüdet und erschöpft und einsam und vielleicht auch ein Stück ungerecht behandelt von dem Rest der Welt. Das ist das, was man nennt der kleine Wille. Der kleine Wille baut auf eine Illusion auf, dass ich ein isoliertes Wesen bin. Wenn wir diese Illusion durchbrechen, erkennen wir, dass wir durchaus ein einzigartiges Wesen sind, aber dass sich in unserem Willen, in unserer Ausrichtung, in unserer Kraft, das Größere ausdrückt. In dem tollen Buch von Paulo Coelho, der Alchemist, steht der Satz, wenn das Universum wirklich etwas will, dann legt es dir dazu den Wunsch ins Herz und gibt dir die Kraft, das zu erfüllen. Das ist gemeint. Das Größere will etwas durch dich hindurch. Eure Kinder sind nicht eure Kinder, sondern sind des Lebens Verlangen nach sich selbst. Khalil Gibran, ja, gleiche Spur. Das ist was Größeres, wird uns in unsere Individualität nicht genommen, sondern bestärkt. Das ist die Unterstützung. Der große Wille ist verwurzelt im Sein. Wenn wir dem Sein vertrauen, wenn wir dem Großen vertrauen, dem lebendigen Zusammenhang, brauchen wir keine Kontrolle mehr. Der Schritt vom kleinen Willen zum großen Willen aus dem Wesen wie hier ist der Schritt von der Kontrolle, ich muss alles allein machen, hin zum Vertrauen, dass etwas Größeres durch mich geschieht, auch wenn das nicht immer meinem kleinen Ich-Geist entspricht. Weiße Latifa. Jetzt kommt die spannendste. Ich finde die spannendste. So am geheimnisvollsten. Am schwierigsten zu skizzieren. Ich versuche es. Etwas, was wir, das kennt, das wisst ihr, was wir heute in unserer Zeit unglaublich brauchen, ist, dass es in uns still wird und weit, Und dass die vielen und zu vielen kleinen Dinge, wie gestern angesprochen, dass die zurücktreten und das nachbarliche Geschwätz verstummt, sie Dichter sagen, und unser eigenes vor allem, so dass unser Geist wieder weit wird und zu schauen vermag. Wenn du den Spiegel deines Geistes vollstopfst mit allem möglichen Klimbim, kannst du nicht erwarten, dass er dir die Wahrheit deines Lebens spiegelt. Und wenn du freiräumst, wenn du loslässt, kannst du die Wahrheit schauen, so wie sie sich dir im Moment zeigt. Stellt euch vor, ihr geht hinaus in eine weit weg von den Ortschaften und Städten, in eine wunderbare, weite, stille Sternennacht. Und lasst euch anrühren von diesem Zauber. Nicht mal der Mond scheint in diesem Fall, auch wenn der wunderbar ist. Nur die Sterne und dieses weite Dunkelsein. Und dieses Dunkelsein ruft uns in das Geheimnis des Nichtwissens, dass wir das Vielerlei der zerdachten Tage loslassen und heimkehren in die Geheimnisfähigkeit unseres Geistes. Dass wir nämlich das Geheimnis des Lebens zu schauen vermögen. Das können wir alle. Es ist uns eingeboren. Und das ist etwas, was das Dunkel vermittelt. Die Nacht. Und deshalb ist dieses Latifa schwarz. Das dunkle, schwarze Latifa ist die weite, stille Sternennacht des Geistes, die so weit ist, den Mut hat zum Nichtwissen, um alles zu verstehen. Und dann gibt es noch die Mitte, gleichsam die Mitte des Mandala. Das ist wie in vielen Traditionen unser menschliches Herz. Hier mit der Farbe grün chiffriert, ähnlich wie bei den Chakren, das Grün des Lebens der Bäume, der Pflanzen. Und unser Herz, das finde ich jetzt sehr interessant, unser Herz verschließt sich. Könnt ihr selber rausfinden, wenn ihr Herzmeditationen kennt oder tiefe Erfahrung. Wann verschließt sich unser Herz? Wenn es uns zu heiß wird, wenn es uns zu dicht wird. Unser Herz als Wesensort ist nicht verletzbar, ist nicht traumatisierbar. In dieser Wesensqualität, ja? Aber die Erfahrung ist uns zu intens. In der höchsten Intensität nennen wir das, was wir im Herzen erleben, Schmerz. Und weil wir diesen Schmerz vermeiden wollen, machen wir zu. Und dann kommen wir nicht in die Tiefe. Und wenn wir uns vom Schmerz, auf dieser Ebene Schmerz, meine ich das jetzt, ja? Nicht psychischer oder körperlicher Schmerz, damit gehen wir anders um, aber auf dieser tiefen Ebene, wo wir unser Herz öffnen für uns und die Wirklichkeit, wenn wir uns davon nicht irritieren lassen, sondern in die Tiefe gehen, öffnen sich uns die Geheimnisse unseres Menschseins und des Lebens. Da können wir nämlich erfahren, dass alles, was existiert, integrierbar ist, dass wir alles gleichsam ordnen können, was ich eingangs gesagt habe, in der Erfahrung der inneren Mitte, in unserer innersten Mitte. Wenn wir ganz, ganz nach innen gehen, uns ganz gleichsam physisch klein machen, also ganz nach innen gehen, wir meinen, das ist klein, erfahren wir, dass es in uns überhaupt nicht klein ist, sondern dass in uns das Sein, das Leben sich öffnet, seine ganze Totalität. Das ist die Tiefe des Herzens, die Essenz. Das bedeutet, dass unser Herz fähig ist, alles zu halten, alles zu ordnen, alles zu füllen, alles zu verstehen, letztlich auch alles zu lieben. Vielleicht kennt ihr in eurem Leben solche Momente, das sind so Gipfelerlebnisse. Manchmal kommen die auch in Filmen vor, finde ich interessant, werden die in Filmen beschrieben. Oder auch in tiefen Erfahrungen in der Literatur, die man liest. Vielleicht kennt ihr das aus Atemreisen. So ein Aufblitzen von, ah ja, plötzlich verstehe ich alles. Und dann gleist es sich natürlich wieder zu oft. Ja, das ist das, was die Tradition nennt, die Welt mit dem Blick Gottes schau. Oder aus dem Sein schau. Und so ein Filmmoment ist, vielleicht kennt ihr den Film Jenseits von Afrika. Und da fliegen die zwei mit dem Flugzeug, es ist relativ im Anfang, fliegen mit dem Flugzeug über Afrika. Und sie sagt, plötzlich verstand ich alles. Plötzlich sah ich, wie alles zusammenhing. Es war, wie wenn ich durch das Auge Gottes schaue. Das ist es. Ja, die Kräfte, die uns unterstützen. Ich komme langsam zum Ende. Unsere Idee ist für uns jetzt diese Woche ist, das ist nicht alles, aber es ist so eine Spur, die wir ins Retreat reinlegen wollen. Einfach, das ist auch das ist eine schöne Verbindung zwischen innerer Erfahrung und unserem konkreten Leben. Also wie blockiere ich mich, wie komme ich an meine Freude ran? Was habe ich alles für, oh, ich müsste doch und ich sollte doch und ich könnte doch. Und so weiter. Daran zu arbeiten und an den tieferen Fragen und natürlich an den Themen, die auftauchen, die noch niemand von uns weiß, die ich auch nicht wissen kann, die in euch jetzt warten, die sich schon auf Sommerretreat gefreut haben, die sagen, ah, okay, vielleicht in der ersten, aber in der zweiten Atemreise komme ich. Und aus diesem lebendigen Gewebe wirkt sich unsere gemeinsame Zeit hier. Und um das ein bisschen auch vom Verstehen zu unterstützen, machen wir auch in diesem Retreat eine Inquiry-Arbeit. Diese Fragen, die dich inspirieren sollen, nicht als Hausaufgaben, was abzuantworten, sondern dich inspirieren sollen, ah, da könnte ich ja mal hinschauen. Und haben das vor am Ende des Vormittags. Und die gehen entlang diesen Themen. Also heute geht es darum, wie blockiere ich diese ursprüngliche Freude in mir durch alles Mögliche, was ich von mir erwarte? Und wie wird sich das anfühlen, wenn ich das lasse? Und was kann dann passieren?